Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt Der automatische Detektiv. Teil 2. Los geht's!
Vierarms richtiger Name war Tony Ringo. Er war ein Kleinkrimineller. Sein Vorstrafenregister zeigte eine wenig bemerkenswerte Karriere von Bagatelldiebstählen, unproduktivem Ärgermachen und einer unausgereiften, erfolglosen Schutzgelderpressung. Bisher war er keine große Gefahr für irgendwen gewesen. Er besaß keine bekannten Verbindungen, keine Quellen, kein Talent. Ein reiner Möchtegern, der zu viele Cagney-Filme gesehen hatte. Verlierer wie Ringo tauchten nicht mit Teleportationstechnologie und Truppen von Kampfdrohnen aus dem Nichts auf. Trotz der vielen Vorteile meines eleganten elektronischen Gehirns gegenüber den matschigen chemischen Klumpen der biologischen, war Spekulation nicht meine stärkste Subroutine. Wenn die Parameter einmal zu abstrakt wurden, die Situation zu überlastet mit Unbekannten, brachte ich da keinen rechten Sinn hinein. Ich nahm das, was ich wusste. Tony Ringo war meine einzige Spur, und wenn ich ihn erst gefunden hatte, würden sich hoffentlich mehr von diesen Variablen zu etwas verfestigen, das einen Sinn ergab. Falls ich Ringo fand, würde ich nicht die Cops rufen. Empires verschiedene Distrikte waren in Mustern arrangiert und benannt, die der gelehrte Rat für vollkommen logisch hielt. Die Upper West Side zum Beispiel war genau wie das Periodensystem der Elemente aufgeteilt und geordnet. Nur sollte man es nach Einbruch der Dunkelheit vermeiden, nach Oxygen zu gehen. Die Stadtteile der South Side waren nach dem griechischen Alphabet geordnet, bis auf einen kleinen Schluck auf in der Planung, der Omega an die andere Seite der Stadt versetzte. Die Viertel in Midtown waren nach den großen Denkern benannt. Und irgendwo zwischen Beta und Bor gab es eine kleine, giftige Halde von Stadtteil, die offiziell als District W bezeichnet wurde. Alle anderen nannten das Viertel Warpsville. Viel unerwünschter mutagener Schlamm und radioaktiver Abfall endete hier. Nicht, dass nicht auch eine Menge daran vorbeiging. Tatsächlich war ganz Empire miserabel, was das betraf. Warpsville war nur noch etwas schlimmer. Leckende Fässer voller leuchtender Chemikalien waren in allen Ecken gestapelt. Der Müll glühte auch größtenteils. Eigentlich war so ziemlich alles radioaktiv genug, um zu leuchten, und warf komische Farbschattierungen von Lila und Grün, Gelb und Orange. Warpsville hatte einen schlechten Ruf, doch die meisten seiner Einwohner waren einfach vom Glück verlassen und versuchten, sich irgendwie über Wasser zu halten. Immobilien waren in Empire so gefragt, dass sie bereit schienen, ein wenig genetisches Durcheinander für einen Ort, den sie ihr eigen nennen konnten, in Kauf zu nehmen. Warpsville passte nicht ganz zu dem Stadtplan in meinen Navigationsspeicherbänken, deshalb dauerte es eine Weile, bis ich Ringos letzten bekannten Wohnsitz ausfindig gemacht hatte. Das Hotel Swallow bestand aus 5 Stockwerken aus Backsteinen und Mörtel. Gebäude aus Stein waren ein ungewohnter Anblick in Empire. Irgendwie war das Hotel Swallow entweder dem Umbau oder der Abrissbirne entkommen, aber es fiel auch von selbst schon ganz gut auseinander. Die Lobby war ein baufälliges Stückwerk aus Möbeln vom Schrottplatz, und statt Glühbirnen hingen durchsichtige Plastikeimer mit radioaktivem Schleim von der Decke. Ich scannte die diversen Individuen, die herumstanden, aber Ringo war nicht darunter. Hinter der Rezeption stand eine dünne Lady mit sehr bleicher Haut und genug Schnurrbart und Bart, dass man es bemerkte, aber nicht genug, um zu bestimmen, ob sie eine Mutantin oder eine Normale war. Sie starrte auf einen Fernseher und wandte den Blick nicht davon ab. Ein Phasoid schwebte neben ihr. Phasoide waren Drohnen in Baseballform, fellbedeckt, mit großen Welpenoptiken. Sie waren einer der Versuche, die Haustiere der Menschheit zu verbessern. Aber bisher war noch keines in der Lage gewesen, die alten Standards zu ersetzen. Zu viel gemeinsame Geschichte, nahm ich an. Der Phasoid pfiff. Es schwebte nahe an mich heran und klimperte mit seinen grün glänzenden Optiken.
»Sie wird gern im Arm gehalten«, erklärte die Frau. »Am einfachsten wird sein, Sie geben einfach nach.«
Ich hielt meine riesige Pranke auf, und sie machte es sich auf meiner Handfläche bequem. Dann schloss sie ihre Optiken und schnurrte.
»Violet«, sagte die Frau. »Das Phasoid heißt Violet. Mein Name ist Winifred.«
Sie tippte auf das kleine Schild auf ihrem Tisch, das dies bestätigte.
Was wollen Sie?
Mein Spracherkennungsprogramm brauchte 2 Sekunden, um die einzelnen Worte voneinander zu trennen und einen identifizierbaren Satz zu bilden. Ich suche Tony Ringo. Ist er hier?
Vielleicht.
Sie zuckte die Achseln.
Keine Ahnung. Er kommt und geht.
Ihr irrendes Auge rutschte in seiner Höhle herum und musterte mich von oben bis unten, bevor es zurück in Richtung Fenster glitt.
Sind Sie hier, um ihm weh zu tun?
Vielleicht. Ich zuckte die Achseln. Keine Ahnung. Ihre Lippen verzogen sich zu einer Art Lächeln.
3B.
Danke.
Vergessen Sie's. Ich konnte diesen kleinen Bastard sowieso nie leiden.
Das Hotel Swallow verfügte nicht nur über keine Aufzüge, es besaß tatsächlich Holztreppen. Sie waren gesprungen und mussten dringend repariert werden, aber ich hätte gewettet, dass es in Empire keinen einzigen Zimmermann mehr gab. Die Stufen knarrten und ächzten unter jedem meiner Schritte, aber sie schafften es nicht zusammenzubrechen, bevor ich es in den 2. Stock geschafft hatte. Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, an die Tür zu klopfen. Die Tür war eine nachgerüstete Metallschiebetür, die aber nicht stark genug war, um mich auszusperren. Ich betrat Zimmer 3B, bereit, mich schnell zu bewegen, falls Ringo meine Ankunft mitbekommen hatte. Es war ein kleiner Kasten von einem Raum und Ringo war nicht da. Aber es gab 2 andere Bewohner. Einer war ein massiger Roboter. Ich erkannte die Bauart sofort. Ein Evergood Mark III Personal Security Automatic. Evergood Robotics produzierte nicht mehr, aber man sah immer noch eine Menge ihrer Roboter in Gebrauch. 11 Jahre rücksichtsloser technologischer Experimente hatten noch keine würdige Entsprechung für den Mark III hervorgebracht. Mark III liefen praktisch ewig und benötigten kaum Wartung. Dieser automatische war rostbedeckt und verschiedene Gelenke waren mit Isolierband umwickelt. Seine Schädeleinheit, soweit vorhanden, stellte ein Viereck mit einer einzelnen Optik dar. Er war 8 Zentimeter größer als ich und sein Hals knarrte wie die kaputten Holzstufen des Hotels, wenn er diesen Kopf bewegte. Der 2. Bewohner war ein biologischer in einem schwarzen Anzug. Der normale hatte einen großen kahlen Schädel und kleine Augen im Schatten dicker Augenbrauen. Er saß, während der automatische nahe genug stand, um eine Hand um meinen Arm zu spannen. Sein Griff entsprach 95% meiner maximalen Leistung und er quetschte vermutlich noch nicht mal so stark er konnte. Der normale faltete die Hände im Schoß.
»Wer sind Sie?«
Ein unfreundlicher Ton lag in dieser Frage, und die hörbar knackenden Finger des Mark III zogen sich enger zusammen. Er mochte vielleicht ein bisschen stärker sein als ich. Gewisse skrupellose Charaktere konnten Mark III über die empfohlenen Betriebsgrenzen hinaus frisieren. Der Normale auf dem Stuhl sah aus wie einer von dieser Sorte.
»Muss ich die Frage wiederholen?«
fragte er.
»Diesmal langsamer, damit Sie sie verarbeiten können?«
Mein Simulator begann bereits, Kampfszenarien durchzuspielen. Er versicherte mir, die Wahrscheinlichkeit, einen Standard Mark III zu besiegen, läge bei 100%. Aber etwas sagte mir doch, dass dieser automatische kein Standardmodell war.
»Ich habe sie verarbeitet«, sagte ich, »aber ich wüsste nicht, was sie das angeht.«
Er kicherte.
»Mein Name ist Gray und das ist Knuckles.«
Knuckles piepte. Mark III besaßen keine vollen Sprachsynthesizer.
»Und Sie sind?«
fragte Gray. Ich hätte sowohl diesen Kerl als auch seinen Roboter zu blutigem Brei schlagen können, aber etwas sagte mir, dass das Konsequenzen hätte. Es lag zwar nicht in meiner Ausgangsprogrammierung, Konflikte zu vermeiden, doch ich sah auch keinen Grund, das Ganze schwieriger zu machen, als es sein musste.
»Mac, jetzt sagen Sie dieser Blechdose, sie soll mich loslassen.«
Gray legte die Fingerspitzen aneinander, seine Daumen an die Lippe und machte ein eigenartiges Klickgeräusch.
»Okay.«
Knuckles ließ mich los. In meiner Unterarmverkleidung blieb ein Knick. Er ploppte fast sofort wieder in seine Ausgangsform zurück, aber ich ärgerte mich trotzdem.
»Dies ist nicht Ihr Zimmer«,
bemerkte Gray.
»Ihres auch nicht.«
Er nickte. Sehr langsam, methodisch, als habe er die Geste eben erst gelernt und sei sich bei der Ausführung noch nicht ganz sicher. Ich kannte das, denn wenn ich selbst nickte, tat ich es manchmal auf dieselbe Art.
»Das kann zweierlei bedeuten«,
sagte er.
»Entweder Sie sind ins falsche Zimmer eingebrochen, oder Sie suchen einen Anthony Ringo, ebenso wie wir.«
»Ich suche Ringo«,
dachte ich mir. »Was, wenn ich fragen darf, ist die Art Ihrer Beziehung zu Mr. Ringo?«
»Wir sind keine Freunde.«
»Natürlich nicht. Ein Schwachkopf wie Ringo hat keine Freunde.«
Gray besah sich mit großer Geste seine Fingernägel.
»Ich fange an zu bezweifeln, dass er hierher zurückkommen wird.«
»Dann bringt es wohl nichts, hier rumzuhängen.« Ich wandte mich zur Tür.
»Einen Moment, Mac.«
Knuckles trat zwischen mich und den Ausgang. Er griff mit seinen schraubstockartigen Manipulatoren nach meiner Schulter. Ich schnappte ihn am Handgelenk. »Finger weg, Auslaufmodell!« Knuckles fauchte schrill.
»Kommen Sie, Mac, wir sind doch bisher gut miteinander ausgekommen. Fangen wir also jetzt nicht an, uns gegenseitig ans Bein zu pinkeln.«
Während Knuckles und ich uns gegenseitig niederstarrten, eine automatische Pattsituation für zwei Roboter, die nicht blinzeln konnten, hielt Gray seine Armbanduhr an den Mund und murmelte etwas. Meine Audios waren nicht hoch genug eingestellt, um es verstehen zu können. Gray schaltete seine Uhr aus und wandte sich mir mit einem kaum merklichen Lächeln zu.
»Also, Mac, es sieht aus, als hätten wir ein, wie sagt man doch gleich, gemeinsames Ziel. Wir beide suchen Ringo.«
»Gut. Sie suchen auf der einen Seite, ich auf der anderen.«
»Genau das dachte ich auch. Wenn wir beide suchen, erhöhen sich die Chancen, vorausgesetzt, Sie lassen sich überzeugen, uns anzurufen, wenn Sie ihn finden.«
»Gut. Geben Sie mir Ihre Karte. Wenn ich ihn finde, rufe ich Sie an.« An diesem Punkt hätte ich mit halbherziger Ehrlichkeit gelächelt. »Ich versprech's.«
»Oh, ich weiß, dass Sie das tun werden. Knuckles, wenn du so nett sein könntest.«
Knuckles packte mich an den Schultern. Er war stärker als ich, na gut, aber Mark Dreier hatten einen Konstruktionsfehler. Ihr Schwerpunkt lag zu hoch. Es war kein schwerwiegender Mangel, weil wenige Gegner stark und wendig genug waren, das auszunutzen. Ich ließ mein Bein hinter sein Fußgelenk gleiten, trat es unter ihm weg und lehnte mich zurück. Seine klobige Bauart war dem nicht gewachsen, und so stürzte er zu Boden, krachte durch die Wand und riss den halben Türrahmen mit sich. Ich fegte Gray fast mühelos beiseite. Er flog durch den kleinen Raum und knallte gegen einen Beistelltisch. Mark Dreier waren im Hochkommen notorisch langsam. Knuckles hatte Mühe, sich aufzusetzen. Ich hieb ihm einen Fuß auf die Brust. »Bleib unten!« Der Automatische piepte leicht, hörte aber auf, um sich zu dreschen.
»Sie müssen es immer auf die harte Tour machen«, sagte Gray.
Auf seiner rechten Wange unter dem Auge trug er die Anzeichen eines frisch entstehenden Blutergusses.
»Ich weiß Ihren Wunsch nach Unabhängigkeit zu schätzen, Mac, aber leider ist die Sache, wie sagt man doch gleich, irrelevant.«
Ich stand 1,2 Sekunden davor, ihm zu zeigen, wie relevant meine Impulse sein konnten, indem ich ihn aus dem Fenster warf. Bevor ich die Bewegung aber machen konnte, blockierten meine Beine. Ein seltsames Surren strömte durch meine Audios und mein sensorisches Netz kribbelte und prickelte unerklärlich. Knuckles stand auf, ich fiel fast um und stützte mich mit einem Arm an der Wand ab. Grays Augen waren jetzt von einem kalten, funkelnden Grün, das leuchtend genug war, um smaragdfarbene Schatten auf den Rest des Raums zu werfen. »Sie haben übernatürliche Kräfte«, sagte ich überflüssigerweise. Es war ja nicht so, dass er es nicht schon wusste. Nicht alle Mutanten sahen sonderbar aus. Das war das Problem in Empire. Man wusste oft erst nachträglich, mit wem oder was man es zu tun hatte. Das war eine weitere dieser chaotischen Variablen.
»Elektrokinese«, antwortete er. »Das ist sehr selten, hat man mir gesagt. Sehr nützlich. Ich bin sicher, das haben Sie bereits bemerkt. Das einzige Problem ist nur, dass ich das Gerät vorher berühren muss.«
Fröhlich berührte er den Fleck in seinem Gesicht.
»Oder es muss mich berühren. Ich denke, Sie haben mir eine Rippe gequetscht.«
Ich versuchte, meine Beine dazu zu bringen, sich zu bewegen. Es gab einen leichten Ruck in den Servos, doch das war alles. Gray zog eine Grimasse, während er sich zurück auf seinen Stuhl setzte. Ich berechnete, wie schnell ich zu seinem Stuhl kriechen und Gray das Genick brechen konnte. Nicht schnell genug.
»Ich sehe, Sie sind ein stures Exemplar, Mac.«
Er schnippte mit den Fingern. Seine Augen flackerten auf. Mein Arm wurde taub und unempfänglich. Er verlor den Halt und schon fiel ich hin. Knuckles kicherte in einer Reihe von schnellen Klingeltönen. Er grapschte nach meinem Bowler und senkte ihn auf seinen eckigen Schädel. Er piepte belustigt.
»Steht dir gut?«
sagte Gray.
»Ich bin sicher, Mac hier macht es nichts aus, sich davon zu trennen, oder Mac?«
Mit meiner einzigen funktionierenden Gliedmaße schob ich mich hoch, aber Knuckles trampelte auf meinen Rücken. Er piepste heftig.
»Ich würde bleiben, wenn ich Sie wäre«, sagte Gray. »Knuckles ist nicht hell genug für den Bürgerstatus, aber er weiß, wie man einen Groll hegt. Wenn Sie ihm den Hut schenken, wird er Sie vielleicht schonen.«
»Behalt ihn«, antwortete ich. Knuckles schlug mir den funktionierenden Arm unter dem Körper weg und ich fiel zu Boden. Er trat mich einmal.
»Wegtreten, Knuckles«,
befahl Gray. Der Automatische trat zurück. Gray kniete sich neben mich.
»Schauen Sie, Mac, Sie sehen aus wie ein Roboter, der sich zu helfen weiß. Und da es mir wirklich wichtig ist, Tony Ringo zu finden, würde ich es für hilfreich halten, ein zusätzliches Paar Optiken auf der Straße zu haben. Finden Sie nicht auch?«
»Klingt logisch«, räumte ich ein und hoffte, er käme 10 Zentimeter näher, damit ich meinen funktionierenden Arm um seinen Hals schlingen konnte. Er tat einen Schritt vorwärts und kniete sich nieder, 1 Zentimeter von einem sicheren Griff entfernt.
»Ich weiß zwar gar nichts über Sie, aber ich würde wetten, dass Sie nicht die Art Robo sind, die umkippt und den Netten spielt. Also werde ich einen kleinen Extra-Anreiz in Ihr Gehirn einpflanzen. Sehen Sie, ich habe ein Talent fürs Umprogrammieren.«
Er rieb seine Finger aneinander. Winzige grüne Funken tanzten. Ich war ein geschlossenes System und ich hatte vor, es dabei auch zu belassen. Ich warf mich ungeschickt nach vorn, aber schnell genug, dass ich meine Finger um Grays Kehle hätte bekommen müssen. Gerade rechtzeitig wich er grinsend zurück.
»Netter Versuch. Aber ich habe es Ihnen ja gesagt, ich habe Talent. Jetzt, wo ich Sie berührt habe, weiß ich, was Sie tun werden, bevor Sie es tun.«
Er schnippte mit den Fingern und mein letzter funktionierender Arm starb ab. Ich fiel wieder hin. 500 Pfund, nutzloses Blech. Doch trotz seiner Arroganz stand Gray der Schweiß auf der Stirn. Seine Augen waren von prasselnder, übersinnlicher Wattleistung hellgrün. Es musste ihn viel Mühe gekostet haben, all meine Gliedmaßen untauglich zu machen. Ich hoffte, er würde nicht genug übrig haben, um sich in mein Betriebssystem zu krallen, aber ich hatte Pech. Er legte seine brutzelnden Hände auf mich. Ich ging offline. Meine Audios waren die ersten Sensoren, die wieder hochfuhren. Eine Stimme, verzerrt und schwer, mühte sich durch die Dunkelheit.
»Hey! Hey, Kumpel, alles klar?«
Ich hätte geantwortet, aber mein Vokalisierer funktionierte nicht. Ich verschwendete keine Zeit, ihn zum Funktionieren zu bringen und priorisierte stattdessen meine Optiken. Die Welt fiel in mein digitales Bewusstsein, aber ohne die nötige Unterscheidungssoftware waren es alles nur Umrisse und Farben. Eine Ansammlung mehrfarbiger Vielecke sprach. Ich erlangte weitere 3% in Richtung Funktionsfähigkeit und erkannte eine Stimme. Sie gehörte Winifred, der Rezeptionsfrau.
»Hey, sind Sie noch da?«
Sprache kann für ein gerade hochfahrendes Gehirn kompliziert sein. Es brauchte 3 Sekunden, um den 5-Wortsatz zu dekodieren.
»Feststellung, ich bin funktionstüchtig«, antwortete ich.
Ich schaffte es auf die Beine, wenn auch unbeholfen. Programme waren zwar in Gang, aber hunderte weiterer Subroutinen mussten erst hochfahren. Mein Sensorbereich bot, obwohl es schon besser wurde, ein furchtbares Durcheinander. Ich konnte Gestalten jetzt genauer unterscheiden, hatte aber Probleme, Namen dafür zu finden. Und meine Audiofilter waren zusammengebrochen, was bedeutete, dass jedes kleine Geräusch analysiert und noch einmal analysiert wurde. Das machte es schwer, sich zu konzentrieren. Noch schlimmer, in meinem elektronischen Gehirn hatte ich furchtbare Schmerzen, was komisch war, wenn man bedachte, dass ich keine sensorischen Rezeptoren besaß. Ich legte eine Hand auf meinen Bauch, dorthin, wo es untergebracht war.
Frage, was hat er mit mir gemacht?
Ich stellte die Frage laut. Das war keine Absicht, aber meine Verbalisierungsfilter funktionierten ebenfalls nicht.
Wer hat was mit Ihnen gemacht?
Fragte Winifred, die ich jetzt visuell als ein biologisches Wesen identifizieren konnte. Mehr war allerdings nicht zu erkennen.
Feststellung, Diagnoseprogramm läuft.
Ich piepte zweimal aus unerfindlichen Gründen.
Sie sehen gar nicht gut aus.
Sie nahm mich am Arm.
Feststellung, sensorisches Netz offline, Feinmotorikfunktionen offline, Empfehlung, Sicherheitsabstand halten, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Schätzung, vollständige Systemwiederherstellung in 2 Minuten, 2 Sekunden.
Vielleicht sollten Sie sich setzen, während Sie warten,
sagte sie.
Negativ.
Ich kramte in meinem Wortschatzordner nach einem weniger technischen Wort.
Nein, es ist besser, in der Zwischenzeit sehr still zu stehen.
Ich hickste ein letztes
Feststellung.
Dann wartete ich.
Soll ich die E-Max anrufen?
Empire hatte die besten mechanischen Notfalltechniker der Welt zur Versorgung ihrer automatischen Bürgerschaft, aber dies hier war nicht ernst genug dafür.
Es ist nur ein kalter Neustart.
Ich tat es lässig ab, aber es beunruhigte mich. Ich war seit meiner ersten Aktivierung nicht mehr so tief offline gewesen. Was hatte Gray mit mir gemacht? Nachdem es vollständig wiederhergestellt war, durchkämmte mein Diagnoseprogramm meine Software und versicherte mir, dass nichts fehlte. Als Roboter hatte ich keine Instinkte und mein Intuitionssimulator blieb ruhig. Dennoch stimmte etwas nicht. Ich fühlte es.
Alles wieder besser?
Fragte die Frau.
Funktionstüchtig,
grunzte ich, während ich meinem Diagnoseprogramm befahl, mein elektronisches Gehirn noch einmal durchzugehen und einen Teil meiner Rechenleistung dazu abstellte, weiterhin so lange zu sieben, bis sie etwas fand.
Und ich heiße Mac.
Also, was ist passiert, Mac?
Haben Sie,
begann ich, unterbrach mich aber plötzlich und unerklärlicherweise.
Was?
Fragte Winifred.
Habe ich was?
Haben Sie...
Wieder unterbrach ich mich. Ich wollte sie nach Gray und Knuckles fragen, aber etwas hielt die Frage davon ab, sich zu formulieren. Es musste Grays Umprogrammierung sein. Ein kleiner Wurm von einem Virus, der meine Sprachsoftware blockierte und mich davon abhielt, etwas über Gray oder unsere Begegnung zu sagen. Das gefiel mir nicht. Es war zwar ein eher kleineres Problem, aber ich wollte gar nicht daran denken, welche größeren Motivationsminderungen er mir noch eingepflanzt haben könnte. Ich würde meine Systeme von oben bis unten säubern müssen. Und zwar bald. Immer noch stand ganz oben auf meiner Liste Tony Ringo finden. Und zwar bevor Gray es tat. Andernfalls, sagte mir die Logik, würde ich ihn gar nicht finden.
Ringo,
sagte ich.
Wissen Sie noch irgendetwas über ihn? Stammlokale? Freunde?
Winifred runzelte die Stirn.
Ich weiß gar nichts über niemanden. Geht mich auch nichts an.
Danke,
sagte ich sarkastischer, als ich es meinte.
Sie waren eine große Hilfe.
Ich hatte nichts, womit ich weitermachen konnte. Die Logik kam wieder auf, sagte mir, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen und dieses Chaos hinter mir zu lassen. Aber da war dieses kleine Mädchen, diese Familie. Verdammt, an manchen Tagen wünschte ich, ich wäre ein Toaster geworden. Ich war auf halbem Weg den Flur entlang getrottet, als Winifred meinen Namen rief.
»Hey, Mac, warten Sie!«
Ich blieb stehen.
»Ja?«
Sie war keine dicke Frau, hatte aber einen seltsam schlingernden Gang, der ihr fleckiges grünes Sommerkleid von einer Seite zur anderen schwingen ließ.
»Es ist also ziemlich wichtig für Sie, Ringo zu finden, was?«
»Ja, es ist wichtig.« Sie walzte mir nach.
»Dann kommen Sie mit.«
Winifred führte mich in die Lobby, zurück an ihre Rezeption.
»Das Hotel hat kein Sicherheitssystem,«
erklärte sie unterwegs. Aber Violet sieht eine Menge Sachen und die meisten Leute achten nicht genug auf sie, um darauf zu achten, was sie machen.
Das Phasoid piepste zufrieden, als wir näher kamen.
Speicher abspielen wie,
wies Winifred sie an,
Datei 12.
Violet schwirrte in die Luft und projizierte aus ihrer linken Optik ein Bild an die Wand. Ich erkannte die Lobby des Hotels Swallow und Tony Ringo, der gerade mit einer jungen Frau im Schlepptau hereinkam. Sie hielten kurz an, fummelten ein bisschen und setzten ihren Weg dann fort, offenbar nach oben in sein Zimmer, um ein bisschen DNS zu tauschen, was die Biologischen ja so toll fanden.
Und?
Sagte Winifred erwartungsvoll.
Was halten Sie davon?
Ich hielt nicht viel von alledem, aber sie hatte zumindest versucht, mir zu helfen, also versuchte ich, meine Enttäuschung nicht zu zeigen.
Danke, das ist wirklich hilfreich.
Sie runzelte die Stirn. Dann zeigte sie ein zahnlückiges Lächeln.
Sie erkennen sie nicht, oder?
Sollte ich? Winifred stöhnte.
Himmel, sehen Sie keine Nachrichten?
Hab keinen Fernseher. Brummelnd ließ sie Violet die Projektion anhalten.
Verdammt, Mac, wie wollen Sie ein ordentlicher Privatdetektiv sein, wenn Sie nicht einmal wissen, was in dieser Stadt vor sich geht?
Ich bin gar kein Privatdetektiv, ich bin Taxifahrer.
Kann trotzdem nicht schaden, ab und zu eine Zeitung aufzuschlagen. Dann würden Sie Lucia Napier erkennen.
Sie warf einen Zeitungsteil nach mir, den ich fing. Gut zu wissen, dass mein Reflexmodell noch zu 100% funktionierte, trotz Grays Fummelei. Ein Blick auf die Zeitung zeigte mir das Foto einer jungen, weiblichen Normalen bei einer Galasache. Meine Unterscheidungssoftware hatte immer noch Probleme damit, attraktive Menschen von hässlichen zu trennen, aber ich kapierte, dass sie heiß war, angesichts der Tatsache, dass sie in guter körperlicher Form schien und eine Menge Typen um sich versammelt hatte. Die Bildunterschrift besagte »Lucia Napier«, Prinzessin von Empire beim Ausgehen in der Stadt.
Ist sie Ringos Freundin?
Winifred lachte laut.
Himmel, nein! Hab sie hier nur 2 oder 3 Mal gesehen, aber das Mädchen steht auf Mutanten und Abschaum.
Und Ringo ist beides, sagte ich. Es war zwar keine besonders tolle Spur, aber es war die einzige, die ich hatte.
Danke. Kein Problem.
Sie wandte sich vom Fernseher ab und mir zu.
Und was ist es wert?
Verzeihung?
Die Info, erklärte sie. Was ist sie Ihnen wert?
Sie streckte ihre Hand aus und mir wurde klar, dass sie Geld wollte.
Ich habe kein Bargeld,
antwortete ich. Eines ihrer Augen wurde schmal, das andere fing wieder an herumzurollen.
Was? Kein Geld, erklärte ich. Ich habe kein Geld bei mir.
Gar keins?
Ich schüttelte den Kopf. Ich brauche keins. Sie verzog das Gesicht.
Jeder braucht Geld.
Das stimmte. Aber meins ging ganz für die Miete drauf, meine Stromrechnung und vielleicht mal eine Taxifahrt ab und zu. Spontan brauchte ich nie Geld.
Sorry.
Sie sah einen Augenblick enttäuscht aus, aber das ging vorüber.
Hör mal, mein Großer, können Sie ein Rad gebrauchen?
Klar.
Wenn Sie herumlaufen und eine Menge Fragen stellen, ist es immer schlau, ein bisschen Bares bereit zu haben, um das Getriebe zu ölen. Nicht jeder ist so entgegenkommend und nett wie ich. Manche Leute helfen keinem, solange nichts für sie dabei herausspringt.
Ich werde es mir merken. Sie machte es sich in ihrem Sessel bequem.
Viel Glück, Mac.
Danke. Meine Willenssoftware begann, mögliche Vorgehensweisen zu berechnen. Lucia Napier, Prinzessin von Empire, Liebhaberin von Mutanten und Abschaum. Ich wusste nichts über sie, aber mein Spekulator deutete an, die Chancen stünden sehr gut, dass ich nie in ihre Nähe käme. Andererseits eliminierte dieselbe Argumentation Tony Ringo aus ihrem Freundeskreis und er hatte sie offensichtlich auch kennengelernt. Wenn ein Mistkerl wie er das konnte, leuchtete es ein, dass ein netter, aufrechter Robo wie ich auch eine Chance hatte. Natürlich war die Welt nicht einleuchtend. Oder logisch. Aber ich war es, und Lucia Napier war meine einzige Chance. Und manchmal bedeutete logisch zu sein, sich den Widrigkeiten zu stellen. Also schaltete ich meine Differenzmaschine ab und steuerte auf die Tür zu. Lucia Napers Nummer stand natürlich nicht im Telefonbuch.
Wenn ich also mit ihr sprechen wollte, musste das von Angesicht zu Angesicht geschehen. Also wählte ich die direkteste Herangehensweise für meine Suche und hielt ein Taxi an. Einen meiner Kollegen von Blue Star. Dank meiner fehlerlosen Speichermatrix erkannte ich den biologischen hinter dem Steuer. Ich hatte ihn in der Werkstatt zu 210 verschiedenen Gelegenheiten gesehen, obwohl wir bisher eigentlich nie miteinander gesprochen hatten. Ich beugte mich in das Fenster des Buzz Bugs und das Gefährt neigte sich um ein paar Grad. »Hey, weißt du, wo Lucia Napier wohnt?« Er warf mir einen Blick zu. »Willst du mitfahren, Kumpel?« »Ich brauche nur die Adresse«, antwortete ich. »Sehe ich aus wie ein Informationsstand?« »Tu mir einen Gefallen, okay? Ich bin Fahrer, genau wie du.« »Ja, ich kenne dich.« Er schnaubte, räusperte ein wenig Schleim hoch und schluckte ihn wieder hinunter. »Das heißt aber nicht, dass ich dir kostenlos Infos geben muss.« Winifred hatte recht gehabt. In dieser Stadt ohne Geld Informationen zu bekommen, war wie einen defekten Zip-Train eine abschüssige Steigung hinaufzuziehen. »Ich habe kein Geld«, sagte ich. »Tja, das ist schade für dich.« Der Fahrer trat aufs Gas, aber ich hielt den Steuerbordflügel so fest, dass er nicht genug vibrieren konnte, um den Buzzbug anzutreiben. Ich konnte den ganzen Tag lang Zip-Trains ziehen und ein kleines Taxi festzuhalten war keine große Anstrengung für meine Servos. »Lass los, Mann«, grunzte der Fahrer. »Adresse«, antwortete ich und verstärkte meinen Griff an der Tür. »Oder du gibst Gas, bis sich der Flügel selbst aus dem Rahmen vibriert.« Offenbar gefiel ihm der Gedanke nicht besonders, seinen Lohn gepfändet zu bekommen, um einen Ersatzflügel zu bezahlen. »Sie wohnt in Proton Towers, das weiß doch jeder.« »Danke.« Ich hätte an meinen Hut getippt, aber ich hatte keinen mehr. Sobald ich das Taxi losließ, schoss er davon und schleuderte mir im Wegfahren noch ein Arschloch aus dem Fenster zu. Es war ein langer Fußmarsch von Warpsville nach Proton Towers, aber mit dem Bus hätte es länger gedauert. Ich beschloss, zu Fuß zu gehen und zählte jeden Cent herunter, der meine Stromrechnung mit jedem Schritt erhöhte. Es begann zu regnen. Regen ist in Empire eine riskante Sache. Putzerblimp-Drohnen durchfliegen den Luftraum und saugen all die scharfen Chemikalien auf, die in der Luft schweben. Meistens machten sie ihren Job gut, das wirklich fiese Zeug herauszufiltern. Aber die Fabriken und Labore bliesen eine Menge flüchtiger Dämpfe raus und es gab nicht genug Filter, um sie alle zu kriegen. Ab und zu hatte man etwas Unerwartetes im Duschwasser. 2 Monate zuvor war Midtown von einem plötzlichen Niederschlag getroffen worden und allen Biologischen, die da hineingerieten, wuchsen Haare auf jedem Zentimeter Haut, der von dem Regen getroffen wurde. Seit die Putzdrohnen eingeführt worden waren, war nichts derartiges mehr geschehen. Aber vorsichtige Bürger gingen immer noch nach drinnen, wenn es regnete, und kluge Bürger suchten sogar Schutz, wenn es bewölkt war. Aber ich war ein zäher Robo. Und meine Sensoren versicherten mir, dass dieser Regen, obwohl säurehaltig genug, um biologische Haut zu irritieren, meinem Gehäuse und Mantel nichts anhaben würde. Das Fußgängeraufkommen um mich herum war auf ein paar tapfere biologische metallhäutige Roboter geschrumpft, sodass ich meinen Schritt beschleunigen konnte. Obwohl ich ein großer Robo bin, bin ich nicht langsam, wenn ich genug Ellbogenfreiheit habe. Und wenn ich einmal in Schwung bin, kann ich mich recht schnell bewegen. Ich beschleunigte auf 10 Meilen die Stunde und vertraute meinem Leitsystem, dass es vermied, auf jemanden zu treten, während ich mit Autopilot die Straßen entlang steuerte und der größte Teil meiner Rechenleistung immer noch davon besessen war, diesen verfluchten Wurm zu finden, den Gray eingeschleust hatte. Immer und immer wieder lief mein Diagnoseprogramm erfolglos durch. Ich konnte einen genaueren Check durchführen, wenn ich das nächste Mal meine Akkus lud, aber ich bezweifelte, dass dabei etwas herauskommen würde. Was auch immer Gray in meinen Code eingebaut hatte, es steckte tief drin. Vielleicht konnte der Doc es in meiner nächsten Therapiesitzung finden. Sie kannte meine Programmierung besser als jeder andere. Proton Towers hatte einen hochmodernen Wetterregulator. Versuchsweise zwar, aber bisher funktionierte er hervorragend. 1284 Meter um die 3 glänzenden Wolkenkratzer herum erstreckte sich ein Zylinder perfekten Klimas. Ein alltäglicher Abseits-Robo wie ich gehörte nicht in diesen Distrikt. Es war auch nicht gerade hilfreich, dass mein Mantel klatschnass war und dazu von meiner kleinen Auseinandersetzung mit Knuckles zerrissen. Proton Towers war von Hecken, Rasenflächen und Springbrunnen gesäumt. Das bedeutete eine Nutzung von Grundstücksfläche, die sich nur die Reichen und Einflussreichen leisten konnten. Fliegende Geschützdrohnen schwirrten in dem Komplex herum, ein metallischer Schwarm von Hochleistungsfeuerkraft. Die Towers waren eine Festung, als warteten die Reichen und Mächtigen nur darauf, dass die Armen und Entrechteten sich erhoben und revoltierten. Die Vordertür wurde von einem Portier bewacht, der in seinem perfekten kleinen burgunderroten Portiersanzug und mit seinem perfekten kleinen burgunderroten Portiershut piekfein gekleidet war. Ein Namensschildchen wies ihn als Dennis aus. Hinter ihm standen zwei Security-Automatische. Die Automatischen, gekleidet in schwarze Anzüge, waren kleinere, schmalere Modelle als ich. Mein Gefährdungstaxator entdeckte Waffen in Halftern, nach den Ausbuchtungen ihrer Jacketts zu urteilen. Es gab noch keine Strahlenkanone, die mein Fell durchlöchern könnte, aber ich suchte jetzt keinen Streit. Drei kleine Scannerdrohnen schossen vor, schwebten um mich herum und analysierten mich gründlich. Die Security-Automatischen bekamen zweifellos die Informationen übermittelt. Dennis trat vor.
»Hallo, Sir«, grüßte er und klang viel zu seriös. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Hallo«, antwortete ich und versuchte jovial zu klingen. »Ich würde gern Lucia Napier sprechen.«
»Verstehe, Sir. Dürfte ich Ihren Namen erfahren, Sir?«
»Megaton. Mac Megaton.«
»Danke, Sir. Einen Moment, Sir.«
Grinsend drehte er sich auf dem Absatz um und marschierte zu einem Podium an der Tür. Er blätterte eine Liste durch und lächelte dabei die ganze Zeit.
»Es tut mir leid, Sir, aber es ist kein Termin verzeichnet.«
»Ich habe auch keinen.« Sein Lächeln senkte sich um ungefähr einen Drittel Millimeter.
»Es tut mir leid, Sir, aber unbefugte Besucher sind nicht erlaubt.«
Für einen Biologischen klang dieser Kerl eher nach einem Roboter als ich.
»Können Sie kurz bei ihr durchklingeln und ihr sagen, dass ich hier bin?« fragte ich. »Das wüsste ich zu schätzen.« »Es tut mir leid, Sir, aber wenn Sie nicht erwartet werden, muss ich Sie leider bitten, das Grundstück zu verlassen.«
Die Security-Automatischen machten einen Schritt nach vorn. Ich blieb mit der altbewährten Roboterhartnäckigkeit stehen.
»Klingeln Sie nur bei ihr durch. Ist sie nicht zu Hause?« »Ich darf Ihnen diese Information nicht geben, Sir.«
Dieses Ergebnis war zwar nicht überraschend, aber es ärgerte mich trotzdem. Und ich fühlte mich irgendwie beleidigt, weil Dennis sich nicht zumindest die Zeit nahm, zurück zu seinem Podium zu gehen und vorzugeben, jemanden anzurufen, damit er zurückkommen und mir sagen konnte, ich sei abgewiesen worden. Das wäre mir höflich erschienen. Stattdessen wurde ich wie ein Lexikonverkäufer behandelt. Ich ignorierte meinen Vernunft-Emulator und versuchte es weiter.
»Es geht um einen gemeinsamen Freund. Er heißt Tony Ringo.«
Ich wandte mich einer der Scannerdrohnen zu und wiederholte den Namen, für den Fall, dass vielleicht jemand Wichtiges zuhörte.
»Tony Ringo.«
Fünf Geschützdrohnen ließen sich aus ihrer Umlaufbahn um die Proton Towers fallen und kreisten mich ein. Die Ladung in ihren Waffen summte. Die zwei Security-Automatischen zogen ihre Waffen und legten an. Und was am schlimmsten war, Dennis' Lächeln verschwand vollkommen, ersetzt durch eine entschlossene Ausdruckslosigkeit.
»Sir, wenn Sie nicht augenblicklich auf eine sichere Entfernung zurücktreten, bin ich befugt, Gewalt anzuwenden.«
Ob ich die intelligente Lösung gewählt und mich zurückgezogen hätte oder nicht, war eine reine Vermutung. Vor allem meine. Aber das Problem wurde durch ein lautes Klingeln, das vom Anstecker des Portiers herrührte, aufgehoben. Er befahl der Security, ihre Positionen zu halten und wandte mir den Rücken zu.
»Ja, Ma'am?«
Eine neue Stimme drang aus seinem Anstecker. Unbekannt, aber ich hatte eine starke Ahnung, wem sie gehören konnte.
»Bitte, Dennis«,
sagte Lucia Napier.
»Schicken Sie Mr. Megaton herauf.«
Die Geschützdrohnen schossen zurück in ihre Umlaufbahn und die Automatischen steckten ihre Pistolen weg. Dennis wandte sich wieder zu mir um. Das Lächeln, so hell und leuchtend wie eh und je, war in sein Gesicht zurückgekehrt. Der Portier führte mich hinein und übergab mich dem Concierge. Der kleine Normale war sorgfältig gepflegt, bis hinab zu seiner knitterfreien schwarzen Hose. Er verbeugte sich.
»Hallo, Sir. Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«
Der größte Teil der Stadt benutzte immer noch die altmodischen Aufzüge,
aber Proton Towers hatte die neuesten Levitator-Gondeln. Der Concierge und ich betraten eine Gondel, die mit einer Couch, einer Pflanze und dem Gemälde eines Gartenhäuschens dekoriert war. Ich fand das Gemälde sehr merkwürdig. Ich war in Empire aktiviert worden und hatte nie einen Fuß außerhalb der Stadtgrenzen gesetzt, deshalb konnte ich mir keine Welt vorstellen, in der es solche Dinge gab. Ein Gebäude aus Holz, all das Grün und einen weiten blauen Himmel. Ich fragte mich, ob es überhaupt existierte. Der Concierge ertappte mich dabei, wie ich es betrachtete. Eigentlich hatte ich es schon meiner Speicherdatei übergeben und konnte es betrachten, wann ich wollte. Ich hatte mir nur nicht die Mühe gemacht, mich davon abzuwenden.
»Gefällt es Ihnen, Sir?«
fragte er. »Es ist hübsch«, antwortete ich.
»Ja, Sir, das ist es wirklich.«
Die Türen schlossen sich, die Gondel schoss nach oben. 76 Stockwerke flogen in 40 Sekunden vorbei. Und als sich die Türen wieder öffneten, standen Lucia Napier und ihr Penthouse vor mir.
»Mr. Mac Megaton«,
verkündete der Concierge, nur für den Fall, dass sie den 2,13 Meter Roboter hinter ihm nicht bemerkte. Sie bat mich herein und entließ ihn. Ich scannte und analysierte Lucia Napier. Biologische Vorstellungen von Schönheit bedeuteten mir nichts, aber mein Evolutionsprogramm hatte inzwischen einige Zeit versucht herauszufinden, was Menschen attraktiv machte. Es schlüsselte alle Merkmale auf. 1,74 groß, lange blonde Haare, funkelnde blaue Augen, Stupsnase, glatter Teint, richtige Anzahl gut proportionierter Gliedmaßen, schmale Taille, runde Hüften, Brüste, die klein waren, aber keck und bemerkenswert, ein hübsch geschnittenes Kleid, das ihre Kurven betonte, ohne zu auffällig zu sein, und einen geschmackvollen, flüchtigen Eindruck ihres Dekolletés bot. Mein Auswerter führte ein paar schnelle Berechnungen durch und spuckte eine Bewertung aus. Attraktiv für 92% der durchschnittlichen biologischen Bevölkerung mit einer Marge von 8 Prozentpunkten, beruhend auf persönlichen Vorlieben. Es war kaum zuverlässig. Schönheit war mehr als die Summe seiner Teile. Oder manchmal auch weniger. Napier brauchte länger, um sich ein Urteil über mich zu bilden. Das lag nicht an ihr, nur an der leistungsschwachen Beschaffenheit dieses chemischen Klumpens in ihrem Schädel. Sie stand 10 Sekunden da. Der Gesichtsausdruck war bis auf ein leichtes Lächeln leer.
»Sehr beeindruckend.«
Sie trat vor und streckte mir die Hand hin, den Handrücken nach oben. Das überraschte mich. Die meisten Biologischen vertrauen einer großen, gefährlichen Maschine nicht genug, um sofort einen Handschlag zu riskieren. Napiers Lächeln wurde breiter.
»Es ist mir ein Vergnügen, Sie endlich kennenzulernen, Mac.«
»Gleichfalls.«
»Sagen Sie das nur aus Freundlichkeit oder meinen Sie es auch so?«
»Ich sage es nur so.« Sie kicherte leicht.
»Oh, ich liebe euch Roboter und eure rücksichtslose Ehrlichkeit. Biologische sind so schwer festzunageln, Sie allerdings nicht. Sie sagen, was Sie wollen.«
Meine Seelenklempnerin meinte, ich solle an meiner sozialen Subroutine arbeiten.
»Oh nein, bloß nicht!«
Sie runzelte die Stirn.
»Ändern Sie gar nichts, es ist so erfrischend.«
Sie holte tief Luft.
»So wunderbar direkt!«
Sie wandte sich um und ging durch einen pseudoklassizistischen Torbogen. Da sie immer noch meine Hand hielt, war ich höflich und folgte ihr. Wir traten in einen Korridor, der von Fotos von Lucia mit anderen Leuten gesäumt war. Ich stellte die Hypothese auf, dass sie alle wichtig waren, auch wenn ich nicht viele erkannte. Dennoch gab es genug Fotos, auf denen ich ein paar Schauspieler, Jazzmusiker und Politiker scannte, die ich in meiner Speichermatrix hatte. Der Korridor endete und wir traten in einen neuen Raum aus glänzendem Stahl. Alles, von den Wänden bis zum Boden und den Möbeln, schimmerte, als sei es gerade frisch poliert worden. 7 weiße Teppiche waren im Raum verteilt, außerdem 2 Metallvasen, deren Form gleichzeitig antik und neu aussehen sollte, und ein 2,70 Meter großer Klumpen Titan, der versuchte, als Skulptur durchzugehen. Der Raum sah nicht aus, als könnten Biologische tatsächlich darin leben. Nichtsdestoweniger ließ Napier meine Hand los, machte es sich in der Ecke einer flauschigen weißen Couch gemütlich und schaffte es irgendwie, dass es tatsächlich so aussah, als fühle sie sich wohl. Ein Butler-automatischer, gehüllt in einen cremefarbenen Smoking, glitt durch den Raum. Ich kannte das Modell nicht und er trug keinerlei Firmenlogo. Musste eine Sonderanfertigung sein. erreichte Napier ein blubberndes grünes Gebräu.
»Danke, Humboldt.«
»Gern geschehen, Puppe.«
Sie hatte auf das übliche altes Geld englischer Butler-Stimmpaket verzichtet und ihm einen ruppigen Brooklyn-Tonfall gegeben. Sie nippte an ihrem Drink.
»Bitte, Mr. Megaton, setzen Sie sich.«
Sie gestikulierte in Richtung eines Sessels. Mein Mantel war immer noch nass, mein Gehäuse verschmiert, und wenn ich mich gesetzt hätte, hätte der weiße Bezug danach in die Reinigung geschickt werden müssen. Wahrscheinlicher war aber, dass Napier ihn in den Müll werfen und einen neuen bestellen würde. »Ich stehe lieber. Danke.«
»Wie Sie wünschen.«
Sie nahm einen weiteren maßvollen Schluck, stand auf und kam näher. Ihre Bewegungen waren anmutig, selbstsicher. Dies war eine Frau, die es gewöhnt war, das Sagen zu haben. Sie streckte die Hand nach meiner Gesichtsplatte aus.
»Darf ich, Mr. Megaton?«
Mein Gefährdungstaxator stufte sie als physisch ungefährlich ein. Auf ihre Art war Lucien Napier jedoch gefährlicher als Gray und sein elektrokinetischer Kontakt. Zumindest dachte ich das. Ich hatte keinen wirklichen Beweis dafür, nur einen Eindruck, den nervöse Subroutinen gesammelt hatten. »Klar«, sagte ich und ignorierte mein besseres Wissen. Sie legte je eine Hand an die Seiten meines Kopfes.
»Interessant. Sie sind cooler, als ich erwartet hatte.«
»Na, das will ich meinen, Alter«, antwortete ich.
Ein unidentifizierbarer Ausdruck huschte über ihr Gesicht.
»War das ein Scherz?«
»Sagen Sie's mir.«
»Ein rudimentärer Sinn für Humor, wie wunderbar«,
sie lächelte.
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihren Mantel auszuziehen?«
»Miss Napier, ich bin nicht hier, um...«
»Oh, bitte, Mr. Megaton. Danach beantworte ich sehr gern all Ihre Fragen.«
Ich zog meinen Mantel aus. Der Butler-Automatische glitt elegant neben mich und hielt die Hand auf.
»Soll ich das für Sie halten, Mann?«
Ich wollte ihm gerade sagen, er solle sich nicht bemühen, als er mir den Mantel aus der Hand riss und aus dem Raum glitt. Napier umkreiste mich dreimal, ohne ein Wort zu sagen. Sie lächelte ganz leicht, offenbar aber von etwas anderem amüsiert als meinem rudimentären Sinn für Humor.
»Ausgezeichnet. Ihre Spezifikationen werden Ihnen nicht gerecht, Mr. Megaton.«
»Spezifikationen?
Wo haben Sie meine Spezifikationen gesehen? Sie sind geheim? Ja. Nun, ich habe gewisse Verbindungen zum gelehrten Rat. Ich wurde als Beraterin zu Ihren Bewährungsanhörungen hinzugezogen.«
»Wir sind uns nie begegnet.«
»Nein, sind wir nicht, aber das ist doch keine Überraschung.«
Sie ging zurück zu ihrem Sofa und setzte sich.
»Sie haben die meisten Ihrer Schöpfer nicht kennengelernt.«
»Lady, ich weiß nicht, was Sie dazu wissen glauben, aber ich habe nur einen Schöpfer.«
»Oh, ich weiß, dass Sie das glauben, aber leider hat Professor Megalith ein wenig geschummelt, was das angeht.«
Sie lachte.
»Dachten Sie wirklich, ein Mann, egal wie genial er auch sein mag, sei fähig, Mutterseelen allein solch einen hochentwickelten Mechanismus wie Sie zu schaffen?«
»Habe nie darüber nachgedacht«, sagte ich.
»Nein, wohl nicht. Trotz dieses wunderbaren Freier-Wille-Glitches musste wohl ein restergebenes Diktat gegenüber Megalith zurückbleiben. Verstehen Sie mich nicht falsch, Meg. Der Professor ist ein Genie. Die Hälfte der Systeme in Ihrem Inneren sind anderswo immer noch im Prototypstadium und die andere Hälfte wurde erheblich verbessert. Ihr Kühlsystem zum Beispiel.«
Sie strich mit den Fingern über den Rand ihres Glases.
»Das ist mein Baby. Neben ein paar anderen ausgesuchten Teilen.«
»Sie entwerfen Roboter?«
fragte ich. Sie kicherte.
»Wissen Sie es nicht?«
»Was soll ich wissen?«
»Von mir und meinem Aufstieg zum sagenhaft reichen, bösen Mädchen von Empire.«
»Ich lese keine Zeitung«, sagte ich. »Tut mir leid.«
»Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Mac. Sie sind vielleicht der einzige Bürger in ganz Empire, vielleicht auf der ganzen Welt, der das nicht tut.«
Sie klatschte in die Hände. Ein Teilstück des teppichbelegten Bodens teilte sich und enthüllte in der Mitte des Raumes eine Treppe. Napier sprang auf und nahm mich wieder an der Hand.
»Kommen Sie, Mac. Ich muss Ihnen etwas zeigen.«
Sie zog.
Mir kam nicht einmal in den Sinn, Widerstand zu leisten. Ich wurde von der Schwerkraft dieses kleinen biologischen Wesens nur so fortgespült. Am Fuß der kurzen Treppe wartete ein Labor. Und was für ein Labor! Nur Chrom- und rostfreier Stahl. Eine ganze automatisierte Fabrikationsstraße mit den neuesten Drohnenarbeitern nahm eine Wand ein. Es gab Laserschweißer, Supercomputer und genug Ersatzteile in sorgfältig geordneten Regalen, um eine Horde von Staubsaugerdrohnen zu bauen. Baupläne bedeckten die Wände oder hingen gerahmt und laminiert von der Decke. Dieser Raum musste das ganze Stockwerk unter ihrem Apartment einnehmen. Auffallend war allerdings ein deutliches Fehlen von Knöpfen und ein Mangel an Schaltern und Hebeln. Wie ihr Apartment schien auch das Labor unpraktisch. Außerdem machte es durch seine extreme Sauberkeit, das Fehlen jeglicher erkennbarer Projekte und die Totenstille einen unbenutzten Eindruck. Sie hakte ihren winzigen Arm unter meinen und führte mich durch das Labor, wobei sie munter plauderte, als seien wir alte Freunde.
»Kommen Sie hierher. Ich will Ihnen ein paar Dinge zeigen, an denen ich gearbeitet habe, bevor ich mich zurückgezogen habe. Alles theoretisch natürlich. Reißbrettstadium.«
Wir näherten uns einem kleinen Raum aus rostfreiem Stahl, und seine Türen glitten auseinander und enthüllten Reihen um Reihen von Blaupausen in klaren Plastikröhren. Sie fuhr mit den Händen an ihnen entlang, wählte ganz bestimmte davon mit mädchenhaftem Kichern aus und reichte sie mir mit Worten wie
»Halten Sie das mal bitte, Schätzchen!«
und
»Oh, das hier ist wirklich ganz großartig!«
45 Sekunden später hatte ich 16 Spezifikationen unter den Armen. Die 17. Röhre auf der Schulter wiegend, schwirrte Napier zu einem Tisch hinüber, öffnete die Röhre und ließ die Spezifikation herausgleiten, die sie vor mir ausbreitete.
»Tragbares Gerät. Zumindest wäre es das, wenn ich eine Batterie bekommen könnte, die klein und leistungsfähig genug ist.«
Summend sah sie die anderen Röhren unter meinem Arm durch.
»Ich habe hier irgendwo einen tollen verbesserten Kontergravitationsgenerator. Ich bin sicher, den werden Sie lieben.«
»Haben Sie die entworfen?« fragte ich. »Alle?«
»Oh, Mac, Sie sind ja sowas von zum Anbeißen. Natürlich habe ich das, Dummerchen. Sie sind nicht alle mein Werk. Das meiste davon sind Modifikationen und Verbesserungen der Arbeit von anderen. Wenn jemand ein Problem hat, das er nicht lösen kann, kommt er zu mir. Es ist wunderbar.«
Ich scannte wieder ihr Gesicht. Mit glänzenden Augen und grinsend wie ein lebhaftes Schulmädchen. Mein Visualisierer musste gestört sein.
»Wie alt sind Sie?« 22,
antwortete sie abwesend.
»Ich bin ein Wunderkind.«
Sie lachte.
»Wissen Sie, Mac, wenn Sie in dieser Stadt Detektiv sein wollen, sollten Sie solche Dinge wissen.«
»Ich bin kein Detektiv«, antwortete ich, aber sie hörte nicht zu. Sie zwitscherte. Wirklich, das tat sie.
»Oh, ich weiß, Sie werden das hier einfach großartig finden«,
rief sie aus, als sie einen weiteren Satz Spezifikationen vor sich auf den Tisch warf.
»Es ist ein Schrumpfstrahl. Hab es nie geschafft, einen Prototyp für die Tests zu konstruieren, aber es gibt absolut keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte.«
Sie machte ein finsteres Gesicht und rümpfte die Nase.
»Kein großer praktischer Nutzen, aber insgesamt ziemlich ordentlich.«
Ich bedeckte die Pläne mit einer riesigen Pranke. »Das ist großartig, Miss Napier. Sehr beeindruckend.«
»Lucia«,
korrigierte sie mich.
»Nenn mich Lucia. Ich bestehe darauf.«
»Lucia. Gut.« Selbst die unerschöpflichste Geduld einer Maschine hatte ihre Grenzen. »Ich habe meinen Mantel ausgezogen. Ich habe mich von Ihnen betatschen lassen. Ich habe mir Ihr Labor angesehen und Ihre Baupläne. Jetzt ist es Zeit, meine Fragen zu beantworten.« Ein seltsamer Ausdruck huschte über ihr Gesicht. Ich verbuchte ihn als enttäuscht, möglicherweise ein wenig verletzt. Er gab zwar keinen großen Sinn, aber welcher funktionsfähige Robo verstand schon biologische? Ich nicht. Napiers Stirnrunzeln vertiefte sich zu einem kindischen Schmollmund und ein paar boshafte Elektronen tanzten um meinen Schuldindex herum. Als ihr einmal bewusst wurde, dass keine Entschuldigung kommen würde, verging ihre schlechte Laune so schnell, wie sie gekommen war. Sie lächelte ganz leicht, nippte an ihrem Drink und steuerte wieder auf die Apartmenttreppe zu.
»Gut, Mac, stell deine Fragen.«
Sie warf einen spröden Blick über ihre Schulter, während sie die Treppe hinaufstieg.
»Obwohl ich darauf hinweisen möchte, dass es viele Männer gibt, denen es nichts ausmachen würde, von mir betatscht zu werden.«
Ich bin kein Mann, sagte ich, als ich mich in ihrem Apartment zu ihr gesellte.
Nein,
sie ließ sich auf die Couch fallen.
Du bist eine Maschine. Eine schöne, elegante, makellose Maschine.
Sie kaute auf ihrer Unterlippe, während sie an mir auf- und abblickte. Ich hatte von Technophilen gehört, Jüngern der Wissenschaft, die so von der Technologie gefesselt waren, dass es sie zu seltsamen Anziehungskräften, sonderbaren Zwängen trieb. Bisher hatte sich nie jemand öffentlich zu dieser Neigung bekannt, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis der Tempel des Wissens grünes Licht gab. Vielleicht gab es nicht einmal welche. Es konnten aber auch Tausende sein. Bisher konnte man es nicht wissen, aber falls sie da draußen waren, war Lucia Napier eine erstklassige Kandidatin für eine Mitgliedschaft. Die Art, wie sie mich anstarrte, mich mit Blicken bis auf die bloßen Blaupausen zerlegte, das wirkte geradezu ausgehungert. »Ich suche Tony Ringo.« Ihr spielerisches Lächeln verblasste.
»Und was hat ein wertloser kleiner Junge wie Tony Ringo getan, um deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?«
»Sie kennen ihn also?«
»Oh, ich werde nicht abstreiten, dass wir früher mal zusammen herumgehangen haben«, sagte sie. »Eine kurze Zeit lang hatte ich Spaß mit ihm. Er war für ein paar Lacher gut, ganz harmlos, ehrlich.«
»Ich glaube, er hat Freunde von mir entführt«, sagte ich, überrascht, dass ich die Information freiwillig herausgab. Es war etwas Verwirrendes an Napier, das ein paar komische Zwänge in meinen eigenen Verhaltensdirektiven ausbildete.
»Tony?«
Sie wedelte mit der Hand.
»Bitte! Tony könnte keiner Fliege was zuleide tun. Nicht, dass er es nicht versuchen würde. Er ist einfach unfähig. Ein ziemlich armseliger kleiner Junge, der tut, als sei er ein großer Mann.«
»Tja, vielleicht ist er über das So-tun-als-ob hinaus. Oder noch schlimmer, vielleicht tut er immer noch als ob, nur dass er jetzt mal den Mumm hatte, es zu versuchen und es versaut hat.« Sie warf ihr blondes Haar über ihre rechte Schulter.
»Möglich. Aber warum sollte Tony diese Freunde von dir entführen?«
»Ich weiß nicht. Verdammt, ich könnte mich irren. Der einzige Weg, das zu erfahren, ist, Ringo zu finden und ihn zu fragen.«
»Und wenn dem lieben Tony nicht nach Antworten ist?«
fragte sie. »Ich werde ihn überzeugen.
Tony kann ein sehr sturer Junge sein.«
»Und ich kann ein sehr überzeugender Robo sein«, gab ich zurück. Sie stand auf und umkreiste mich noch einmal, bevor sie mir beide Handflächen an die Brust legte.
»Beweise es. Überzeug mich.«
Ich trat zurück und sie fiel beinahe hin. »Lady, ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber ich bin nicht interessiert.« Sie lächelte und es lag etwas Raubtierhaftes in diesem Lächeln, als sei es noch nicht vorbei. Doch das war es. Der Ordner war geschlossen, das Programm gelöscht.
»Ehrlich gesagt weiß ich nicht viel über Tonys Gewohnheiten. Er mag einen Laden namens Goldene Diode sehr gern. Das ist ein Club auf der hässlichen Seite der P Street. Er liebt Jazz und lässt sich gern volllaufen. Wenn er nicht da ist, stehen die Chancen gut, dass er sich in der Umgebung rumtreibt.«
»Danke.« Ich wandte mich zum Gehen, aber Humboldt stand mir im Weg. Er hielt mir meinen Mantel hin. Es war meiner, aber sauber und gebügelt.
»Hier ist Ihr Mantel, Kumpel. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihn mal kurz durchzuspülen und trocken zu machen.«
Ich nahm ihn zurück und warf ihn mir über die Schulter. Ich würde ihn später anziehen. Im Moment wollte ich hier einfach raus. Ich steuerte auf die Levitator-Gondel und die Sicherheit zu. Napier folgte mir.
»Du kannst gern jederzeit wiederkommen, Mac. Ich werde deinen Namen an der Rezeption hinterlegen. Sag ihnen, sie sollen dich herauflassen, wann immer du willst. Jederzeit.«
Ich antwortete nicht. Aber mich von Proton Towers fernzuhalten, stand jetzt auf der kurzen Liste der Direktiven direkt vor, mir nicht mit einem Bohrer mit Diamantspitze die Optiken herauszubohren. Die Türen der Bahn teilten sich und ich stieg ein. Sie lächelte immer noch, obwohl es ein matterer, weniger ausgelassener Ausdruck war.
»Tony mag Jazz. Weiß nicht, ob das hilft, aber es stimmt.«
»Jazz. Verstanden.« Zum Glück begannen sich die Türen zu schließen.
»Und Mac«, sagte sie, »ich hoffe, du findest deine Freunde.«
»Ich auch.«
Und dann schloss ich die Bahn und ich war endgültig auf dem Weg hinaus aus Lucia Napiers Welt. Ich dachte mir, Ringo würde nicht vor dem Abend auf einen Drink in der goldenen Diode auftauchen. Wenn ich irgendeine andere Spur gehabt hätte, hätte ich meine Suche fortgesetzt. Aber ich hatte keine. Also verlagerte ich meine Amateurdetektivarbeit auf eine Sekundärdirektive und fing mit den anderen Dingen an, die ich noch tun musste. Ich hielt an einer Roboterwaschanlage an und ließ mich einmal waschen und wachsen. In der Diode gab es vielleicht eine Kleiderordnung und ein verschmiertes Gehäuse konnte sich da als Hindernis erweisen. Es dauerte nicht lange, dann hatte ich mein schimmerndes Äußeres zurück. Ich ging zurück zu Jungs Apartment und wartete, bis er von der Arbeit kam. Vor seiner Tür lag eine Zeitung. Ich setzte mich auf sein Sofa und scannte die Zeitung von vorn bis hinten, während ich ein internes Diagnoseprogramm nach Grace Wurm suchen ließ. Lesen war eine Tätigkeit auf so niederer Ebene, dass 99% meiner Rechenleistung frei blieben, um in meinem elektronischen Gehirn herumzustochern. Es war eine Weile her, seit ich das letzte Mal eine Zeitung gelesen hatte. Die Details waren anders, aber die Welt war noch dieselbe. Ein paar Labore explodierten. Es gab Verbrechen, es gab Mutantengeburten, es gab Verschmutzung. Alles wie gewohnt. Innerlich hatte ich nichts gefunden, woran ich mich langsam gewöhnte. Grays übersinnliches Einfühlungsvermögen in Maschinen musste ziemliches Spitzenzeug sein. Oder meine Wartungsprogramme hatten seinen Einfluss möglicherweise bereits ausgemerzt, das fremde Programm isoliert und vertilgt. Prinzipiell war es möglich. Ich hörte ein deutliches Klopfen von Metall gegen Metall an der Tür. Ein Roboter. Sofort dachte ich an Knuckles. Doch es gab keinen Grund zu der Annahme, dass er mich hier gefunden hatte. Es war Humboldt, Lucia Napiers Butler-Automatischer.
Yo, Mac! Hab hier ein Geschenk von Miss Napier!
Ohne mir Zeit zum Ablehnen zu lassen, stiefelte er mit einer großen Schachtel unter dem Arm in die Wohnung. Er warf die Schachtel auf den Couchtisch und salutierte.
So, bitte, Mann, viel Spaß damit!
Er bewegte sich wieder in Richtung Tür, aber ich schnappte ihn an der Schulter.
Was soll das? Fragte ich.
Stellen Sie Ihre Audios richtig ein, Mac, es ist ein Geschenk von der Lady.
Ich habe um nichts gebeten.
Man muss um Geschenke nicht bitten, und der andere macht sie gerade das zu Geschenken.
Was ist, wenn ich es nicht will?
Dann schmeißen Sie es weg,
antwortete er.
Der Boss wollte, dass ich es persönlich abliefere, also habe ich das getan. Was Sie danach damit machen, ist nicht mein Problem.
Er trat zurück und glättete sein Jackett.
Wie haben Sie mich gefunden?
In einer Fragenschleife gefangen, oder was? Die Lady hat Mittel und Wege, um Typen zu beobachten. Sie sind ihr wohl ins Auge gefallen.
Ich ging zu der Schachtel hinüber und öffnete sie. Darin lag ein dunkelblauer Anzug mit Nadelstreifen. Ich zog das Jackett heraus und war nicht überrascht, dass es groß genug war, um mir an den Schultern zu passen. Es sah teuer aus und war offensichtlich maßgeschneidert.
Den Stoff hat der Boss selbst entworfen,
sagte Humboldt.
Feuerfest, durchstichsicher und faltenresistent, atmet wie Baumwolle, obwohl Sie das kaum merken werden, haltbares Zeug. Er geht Ihnen eine Naht auf als dem Anzug.
Ich warf das Jackett auf den Tisch.
Was will sie dafür?
Er zuckte die Achseln.
Nichts. Macht nur gern Geschenke.
Ich fand, es hatte keinen Sinn, Humboldt noch mehr Fragen zu stellen, also ließ ich ihn gehen. Ich legte den Anzug auf der Couch aus und scannte ihn langsam von oben bis unten. Nadelstreifen waren nicht mein Stil, aber es war ein hübsches Stück, sogar mit einem passenden dunkelblauen Trenchcoat. Das Einzige, was fehlte, war ein Hut. Es lag auch eine Karte dabei, darauf stand: Lieber Mac, wenn du versuchst, Detektiv zu spielen, solltest du wenigstens auch entsprechend aussehen. Umarmungen und Küsse, Lucia. Es lag noch etwas anderes in der Schachtel. Das Gemälde eines idyllischen Gartenhäuschens, das nur ein paar Stunden vorher in einer Levitator-Gondel in Proton Towers gehangen hatte. Ich legte es zur Seite und ließ auch den Anzug auf der Couch liegen, bis Jung auftauchte. Er grunzte ein Hallo, während er zum Kühlschrank schwankte und sich einen Apfel nahm.
»Schwerer Tag bei der Arbeit?«
fragte ich, um elegant zum Thema überzuleiten.
»Das Übliche.«
Der Gorilla stapfte herüber, fuhr mit den Fingern an der Bügelfalte der Anzughose entlang.
Wo hast du das denn her?
Es ist ein Geschenk von einer Freundin.
Du hast keine Freunde, Mac.
Er polierte den Apfel an seinem Jackenaufschlag.
Bis auf mich. Und selbst ich bin mir da nicht immer sicher.
Es ist eine neue Entwicklung. Mein Vokalisierer spuckte ein paar statische Störungen aus, meine Version eines nervösen Räusperns. Jung, erinnerst du dich, dass du heute Morgen etwas davon sagtest, dass Freunde einander helfen? Er biss in seinen Apfel, während er mich mit seinen wachsamen schwarzen Augen fixierte.
Ja, Mac, ich erinnere mich.
Also bat ich ihn um einen Gefallen. Er nickte nur und war einverstanden. Es könnte gefährlich werden, vielleicht. Ich seufzte.
Lass mich erst mal diesen Affenanzug ausziehen.
Der Gorilla schwankte in sein Schlafzimmer. Du musst das nicht tun. Er blieb im Türrahmen stehen.
Vergiss es, Mac. Keine große Sache.
Aber es war eine große Sache. Ich hatte vorher nie jemanden um so einen Gefallen gebeten und ich hielt es immer noch nicht für richtig, Jung in diese Lage zu bringen. Es konnte gefährlich werden. Ich berechnete eine 3%ige Chance, dass mit dem Plan etwas schief ging. Allerdings gab es auch nur eine 4%ige Chance, dass es sich lohnte.
Du ziehst dich besser auch an,
rief Jung aus dem anderen Zimmer.
In Clubs gibt es normalerweise eine Kleiderordnung.
Der Anzug saß perfekt, aber ich musste mir Jungs geschickte Hände ausleihen, um mir mit der Krawatte zu helfen. Ich musste zugeben, ich sah verflixt gut darin aus. Jung seinerseits zog einen dunkelvioletten Anzug an, der aus meiner eingeschränkten Perspektive 2 Stufen unter geschmacklos stand. Aber er tat mir einen Gefallen, also behielt ich meinen Modegeschmack für mich. Empires inoffizielle Haltung zum Thema Kunst war tolerante Gleichgültigkeit. Biologische hatten Bedürfnisse, die über eine feste Aufgabe und einen Ort zum Aufladen hinausgingen. Sie brauchten Ruhe, Entspannung und natürlich Stimulation. So war das eben, und die Big Brands hatten es mit der Zeit akzeptiert. Es gab sogar ein regierungsfinanziertes Unterhaltungszentrum. Es war zwar klein und keiner wusste, wo es sich befand, aber die Big Brands versicherten uns, dass es irgendwo da draußen sei. Es gab eine Menge privater Clubs, Kunstgalerien und Filmhäuser in der ganzen Stadt verstreut, deren Existenz der gelehrte Rat erlaubte. Die einzige Ausnahme war Jazzmusik. Sie war zu unordentlich, zu wild und unvorhersehbar, zu unwissenschaftlich. Und da biologische so unlogische, unkooperative Wesen waren, florierte sie. Der Rock'n'Roll setzte seinen spektakulären Aufstieg im Rest der Welt fort, in Empire aber stand immer noch der Jazz unangefochten an erster Stelle. In der ganzen Stadt waren Clubs verstreut und sammelten sich in Pulks in den Unterklassevierteln. Einige waren dunkel und versteckt, andere glitzernd und nicht zu übersehen. Die goldene Diode fiel in die 2. Kategorie. Es war früher Abend, als Jung und ich in der goldenen Diode ankamen und noch nicht viel los. Draußen hatte die Diode aus leuchtendem, glitzernden Neon bestanden, aber das Innere war eine andere Geschichte. Es war schummrig beleuchtet, um die Kunden von einer düsteren, stimmungsvollen Atmosphäre zu überzeugen und um die Tatsache zu verbergen, dass es eine üble Spelunke war. Die Fassade musste das Dekorationsbudget trockengelegt haben, denn es gab auf der anderen Seite der Tür nicht viel mehr als eine Bühne, ein paar Tische und eine Bar. Der Laden war ruhig, so früh fehlte die Besuchermenge noch. Vermutlich würde vor 10 nicht viel los sein. Ein kleines, verwahrlostes Zigarettenmädchen fing uns ab, indem es mir in den Weg trat.
Habt ihr nicht viel von deiner Sorte, Mann?
Taxifahrer? Fragte ich und stellte mich dumm.
Robos,
antwortete sie leicht gereizt, wenn auch nicht deutlich mehr, als sie standardmäßig zu sein schien.
20 Steine,
sagte sie. Nein, danke, antwortete ich. Ich rauche nicht. Um es ganz deutlich zu machen, tippte ich auf meine Gesichtsplatte, wo sich kein Mund befand. Sie stöhnte.
Es kostet 20 Steine, nur durch die Tür zu kommen, Schlau-Robo.
Auf dem Schild draußen steht, keine Gedecke vor 9.
Das gilt für Bios,
antwortete sie noch frustrierter und kaute ihren Kaugummi für meine Sünden noch härter.
Robos müssen immer zahlen.
Ist das nicht diskriminierend? Die Verwahrloste lächelte und ich war mir sicher, ihr Gesicht schmerzte von der Anstrengung.
Wir führen hier ein Geschäft, Kumpel. Robos kommen rein, trinken nix, essen nix, stehen nur rum und nehmen Platz weg.
Ich zahle einen Drink, bot ich an.
Und dann? Zwei Drinks sind das Minimum. Aber kein Mensch zahlt zwei Drinks, wenn die Party mal losgeht. Außer Robos. Robos trinken nix, essen nix, stehen...
Ja, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ich kramte die 20 Steine heraus und reichte sie ihr.
Vielen Dank, Sir,
sagte sie mit der ganzen Wärme eines Todesstrahls.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, meine Herren.
Ich hielt sie an. Was? Keine Gratis-Zigaretten? Sie verdrehte die Augen und verschwand in der Düsternis.
Wie willst du es machen? Fragte Jung.
Die meisten Roboter hatten den Vorteil, serienmäßig zu sein. Sie mochten hier und da eine Modifikation haben, aber letztlich sahen sie alle gleich aus, bis auf verschiedene Seriennummern und Unterscheidungsmerkmale, die ihnen ihre Besitzer manchmal hinzufügten. Doch ich war einzigartig, eine limitierte Auflage. Es gab nur mich. Da war es nicht gerade eine Hilfe, dass ich ein großer Robo war. Falls Tony Ringo mich kommen sah, würde er sich wegteleportieren und ich wäre wieder am Nullpunkt angelangt. Es würde Jungs Aufgabe sein, die Tür im Auge zu behalten, während ich still in einer dunklen Ecke in der Nähe saß, gerade so außer Sicht. Hoffentlich würde Ringo erscheinen. Jung würde mir ein Zeichen geben und ich könnte mich anschleichen und Ringo schnappen, bevor er etwas merkte. Ich fand einen guten Platz in der Nähe der Tür, der funktionieren konnte, und Jung setzte sich an die Bar. Er bestellte einen Drink, während er wartete. Mir macht das Warten nichts aus. Warten ist einfach. Warten ist bequem. Warten befreit von all dem Druck, bis schließlich etwas passiert. Die goldene Diode füllte sich in den nächsten 3 Stunden mit Kunden. Und während die Menge wuchs, wuchs in mir der Verdacht, dass dies eine Zeitverschwendung war. Zum ersten Mal seit meiner Ingangsetzung wurde das Warten zu etwas unbestimmt Unbehaglichem. 11:14 begann ich, andere Handlungsabläufe zu berechnen. Es gab eine Menge Jazzclubs auf der P Street. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, sie alle zu patrouillieren, als einen zu observieren.
Nen Penny für deine Berechnungen, Hübscher.
Es war Lucia Napier. Ich wandte meine Optiken nicht von Jung ab, deshalb sah ich sie nicht, aber ich erkannte ihre Stimme. Ihre Hand fuhr an meinem Arm auf und ab.
Schöner Anzug. Steht dir gut?
Ich habe keine Zeit für sowas, sagte ich kühl.
Oh, entspann dich. Toni taucht nie vor 11:30 auf.
Ich wandte den Kopf nur so weit, dass ich Jung aus dem Augenwinkel noch sehen konnte. Napier trug ein schimmerndes, tief ausgeschnittenes Teil, das ihre Kurven betonte und ihre diversen Reize offenbarte.
»Warum haben Sie mir das nicht vorher gesagt?« fragte ich.
»Ist mir wohl entgangen?«
Sie lächelte.
»Lust zu tanzen, Hübscher?«
»Ich tanze nicht.«
»Ach komm schon, ein Tanz kann nicht schaden.«
Sie griff nach meiner Hand und zog. Ich blieb sitzen.
»Lady, ich weiß, das ist für Sie alles nur ein großer Spaß, aber ich bin geschäftlich hier.«
»Oh, na gut. Du solltest lernen, lockerer zu werden. Dann funktionierst du länger.«
Sie zuckte die Achseln.
»Geschäfte, was? Und ich dachte, du wärst nur ein Taxifahrer.«
Ich bekam das Signal von Jung und meine Optiken bewegten sich zur Tür. Da war Tony Ringo. Ich schlich vorsichtig in seine Richtung, wobei ich mich tief nach unten krümmte und trotzdem noch größer war als der Rest der Menge. Wenn ich nur nah genug herankam. Ringo drehte sich in meine Richtung und sah mich. Innerhalb einer Sekunde stellte sein matschiges Gehirn die Verbindung her und nach weniger als 1 Dutzend Schritte, die ich machte, um ihn durch die Menge zu erreichen, war seine Hand schon in seinem Jackett und dazu bereit, seinen magischen Knopf zu drücken, um ihn verschwinden zu lassen. Jung erreichte ihn von hinten und verpasste ihm eine auf den Hinterkopf. Ringo fiel hart hin. Eine blinkende Metallscheibe fiel aus seinem Jackett und rollte über den Boden. Benommen kroch Ringo ihr nach und achtete darauf, dass in dem Durcheinander niemand auf ihn trat. Er schnappte sie, aber noch bevor er etwas tun konnte, trat mein Fuß auf seine Hand und die Scheibe. Ich legte mein Gewicht drauf. Die Scheibe und seine Hand zerbrachen. Beide machten vermutlich ein lautes Knirschgeräusch, aber die Jazzmusik verschluckte es. Sein kurzer Schmerzensschrei zog allerdings etwas Aufmerksamkeit auf sich. Ich schnappte Ringo am Rücken seines Jacketts und hob ihn vom Boden auf.
»Meine Hand!« winselte Ringo. »Du hast mir meine verdammte Hand gebrochen!«
Mein Mitgefühlsquotient für ihn war bemerkenswert niedrig. Ich ergriff ihn an der Schulter und schleppte ihn zur Bar hinüber.
Niemand versuchte, mich zu stoppen. Es sah nicht einmal so aus, als interessierte es ihn. Bis auf die Türsteher, die sich aber noch nicht bewegt hatten. Sie würden es sich in einer Minute vielleicht anders überlegen, doch für den Augenblick beschlossen sie, Ringo sei den Ärger nicht wert. »Haben Sie ein Telefon?« fragte ich den Barmann.
»Klar.«
»Wen rufst du an?« fragte Jung. Ich wusste es nicht genau. Der Impuls und die Nummer kamen mir erst in dem Moment, als ich Ringo hatte. Das Telefon klingelte dreimal und jemand hob ab. Es waren nicht Gray oder Knuckles, aber ich hatte keine Zweifel, dass es einer ihrer Kumpel sein musste.
»Ja?«
»Hier ist Megaton«, sagte ich. »Ich habe Ringo.« Die Stimme am anderen Ende gab ein schnaubendes Geräusch von sich. Ich sagte demjenigen, wo wir waren, und er sagte, er würde ein Fahrzeug schicken. Eine graue Condor. Das war alles. Ich zögerte nicht und wusste, ich würde Ringo übergeben, weil Gray mich an den Direktiven hatte. Ich würde Ringo aufgeben, aber nicht, bevor ich die Gelegenheit hatte, ihn zu befragen.
»Danke, Jung. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Oder noch einen trinken. Ich habe ihn jetzt.«
Ich hob Ringo vom Boden hoch und schüttelte ihn kräftig.
»Vertrau mir. Du willst nicht sehen, was gleich passiert.«
»Okay, Mac. Es ist deine Entscheidung.«
Jung hüpfte auf seinen Hocker an der Bar zurück.
»Versuch nur, dich von Schwierigkeiten fernzuhalten.«
»Ich bin nicht derjenige, der Schwierigkeiten hat.«
Ich schüttelte Ringo noch einmal. Er heulte.
»Und nochmal danke. Ohne dich hätte ich ihn nicht geschnappt.«
Jung lächelte leicht.
»Ich weiß.«
Ich schleppte Ringo durch die Küche und in die Seitengasse. Es war ein ruhiger Ort zum Reden. Der einzige andere Anwohner war ein Penner, der neben einem Müllcontainer ein Nickerchen machte. Die Tür schwang auf und Lucia, den loyalen Butler automatischen an ihrer Seite, trat in die Gasse heraus. Ein Seufzen entschlüpfte meinem Synthesizer. Ich wurde sie einfach nicht los. Dennoch versuchte ich es.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.